Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, liebe Christina Ries, zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Und ich liebe es, dass du bei mir bist, weil du bist die Präsidentin des Bundesverbandes der Vertriebsmanager. Und wie kann das besser passen, als hier einen netten Austausch zu haben für die nächste halbe Stunde? So, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Claudia.
Ich freue mich tierisch, auch weil wir noch gar nicht so lange uns kennen und wir haben uns zwar schon mal online beziehungsweise im Videocall kennengelernt, aber das erste Mal jetzt gerade bei einem Kongress, beim Vertriebsmanager-Kongress persönlich. Mhm. Und ich durfte schon da gleich reinspringen in die Community, die für mich auch neu war, und ich bin total dankbar. Auch danke nochmal an Anni und Schorsch und Co. Und an Marvin und Jan Wiesecke und so weiter, immer wieder davon erzählt zu haben und dass sie dankbar, dass ich da sozusagen teilnehmen konnte und auch ein Speed-Networking machen konnte. Mhm. Aber als erstes erstmal, dieser Verband ist ja einfach, sammelt die ganzen Führungskräfte branchenübergreifend für im Bereich Vertrieb, mhm, und sorgt dafür, das habe ich bereits recherchiert, einfach die ganzen Mitglieder und Unternehmen zukunftssicher zu machen im Bereich Vertrieb. Und das, mhm, finde ich einfach total großartig, zumal du natürlich zusätzlich auch noch eine Lady bist, die als Präsidentin fungiert, freut es natürlich mein Lady-Herz ein wenig. Und insofern, ja, herzlich willkommen nochmal und ja, gerne auch nochmal aus deiner Richtung, so was hat eigentlich dazu geführt, dass du jetzt Präsidentin bist und wie ich jetzt deinem Gesicht auch zu urteilen dann noch sehr jung bist.
Danke.
Und freue mich auf deine Story, auch für die Zuhörer und Zuschauer, wie es dazu kam.
Also eigentlich ist es ganz banal, wie wird man Präsidentin von einem Bundesverband? Man muss sich erst mal engagieren im Verband, und den Verband gibt es noch nicht so lange, erst seit 10 Jahren, also Ende 2013 gegründet. Und auf den Roadshows, die es dann zur Gründung gab, bin ich auf den Verband aufmerksam geworden. Und damals im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart bin ich dann gleich in einen der Präsidiumskollegen reingelaufen im Parkhaus. Wir haben uns verirrt.
Oh nein, echt? Funny. Netzwerk im Parkhaus. I love it.
Netzwerk im Parkhaus. Wir sind dann zusammen rübergelaufen und ich habe mit Vincent mich dann ein bisschen unterhalten und habe dann schon ein bisschen was über den Verband erfahren. Bin dann auf die Veranstaltung gekommen, fand es einfach cool und habe dann zu ihm danach gesagt, sag du, ich würde schon gern Mitglied werden, aber ich habe es nicht so mit Mitglied sein und nicht so viel dafür tun. Also ich bin eher so die Aktive. Besteht die Möglichkeit, dass ich da was, dass ich was mehr tun kann? Und da hat er gesagt, bestimmt, lass mich mal überlegen. Und am nächsten Tag kam der Anruf und sie haben dann vorgeschlagen, dass ich Vorstandsmitglied mache für den Verband für die Region Baden-Württemberg. Und das habe ich dann auch 2 Jahre gemacht. Und weil ich in der Zwischenzeit meine eigene GmbH gegründet hatte und mehr in Berlin war, habe ich dann fürs Präsidium, mhm, kandidiert. Und damit war ich dann schon im engeren Zirkel. Und als der Präsident, der zweite Präsident damals, der Thomas, nicht mehr kandidiert hat, hat er mich vorgeschlagen als Präsidentin. Und ich habe dann auch nach kurzem Überlegen auch gesagt, ja, das würde ich gerne tun. Weil ich glaube, wenn einem Gelegenheiten angeboten werden, ich bin jetzt niemand, der dann sagt, ah nee, das kann ich nicht, sondern ich sage dann, ja, das mache ich jetzt erstmal. Und das ist seit 2017 der Fall. Also von dem her sind das jetzt schon 7 Jahre. Und mir macht es nach wie vor super viel Spaß. Und wir haben ganz viel erlebt im Verband in der Zeit.
Ja, sehr gut. Und ja, diesen Spaß, das kommt tatsächlich auch rüber. Also das haben wir gerade schon kurz im Vorplausch geteilt. Also ich fand schon wirklich phänomenal, wie mit welchem Selbstverständnis und welcher Leichtigkeit und welcher, ja, Selbstverständlichkeit man sich wirklich auch miteinander vernetzt und verbunden hat. Ich meine, ich kenne das ja schon selber von mir, dass ich da keine Scheu habe. Aber wenn natürlich nochmal mehrere Leute im Bereich Vertrieb zusammenkommen, aber auch mit einem Spirit, der auch aus eurem Verband kommt, finde ich, so unkonventionell und nicht so diese typische steife Variante des Vertriebes, sondern wirklich sehr locker, flockig und eben authentisch einfach. Das fand ich schon sehr bemerkenswert und das habe ich wirklich sehr genossen. Und auch das Programm natürlich mit all den unterschiedlichsten Referenten, Keynotes und Austauschen, Masterminds war wirklich also toll in Berlin. Also nächstes Jahr gerne schon mal vormerken, 2025 an dieser Stelle. Sag mir nochmal genau, weißt du das Datum aus?
26. bis 28. Mai 2025.
Genau, Tag nach meinem Geburtstag. Deswegen hätte ich mir eigentlich merken können.
Okay, ja, dann müssen wir die Party danach holen, Claudia.
Ja, sehr cool. Und du hast schon erwähnt, dass du auch eine GmbH, also sprich Unternehmerin bist. Und das finde ich auch nochmal super spannend, weil wir das ich sag mal, überschneidet auch unseren Background so ein bisschen. Kommst aus der Aviation. Hast also auch da intensiv auch, ich glaube, ein Studium auch in der Richtung gemacht und Ingenieurstudium, wenn ich da richtig informiert bin, und hast dann bei Airbus angefangen. Da kann ich ja fast sozusagen aus meinem Fenster gucken und das sehen. Und das finde ich auch super spannend, weil du ja gerade so als Lady in dieser Branche und das ist ja jetzt auch ein bisschen her, wahrscheinlich auch nicht, also eher in der Minderheit war es wahrscheinlich, ne? Also in der Touristik
gesagt.
Ja. In der Touristik ist bei uns genau umgekehrt, ja. Also ich komme aus der Touristik, da sind ganz viele Ladies, aber bei dir ist es genau umgekehrt. Und da nennst du dich auch Boutique-Strategieberatung im Bereich Luftfahrt und Aviation. Und was machst du da genau? Das finde ich nochmal spannend für die Zuhörer und Zuschauer.
Also vielleicht zum Hintergrund, um das auch nochmal einzuordnen, ich bin in der Männerdomäne in der Luftfahrtindustrie und wie du schon sagst, damals nicht viele, sehr wenige, heute immer noch weniger, aber schon mehr Frauen, die dort tätig sind. Aber ich komme eigentlich, als ich noch im Gymnasium war, war ich auf einem reinen Mädchengymnasium. Also ich komme von der einen Welt komplett andersrum in die andere. Mich hat, also um auch zu sagen, was für Neugier mich antreibt, und auch nicht so die Manschetten für irgendwas Neuem zu haben, sondern ich suche auch immer das Neue. Und deswegen hat mich das auch gar nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, geschreckt, dass ich dann sage, ja, ich gehe in ein Studium, wo wir nur zwei Frauen sind, ja, unter den restlichen Männern und auch nachher im Beruf. Ich habe das nie als Hürde oder als Herausforderung gesehen, sondern ich habe mich da einfach wohlgefühlt und ich kann einfach gut mit Menschen und ich mag es auch gerne pragmatisch. Und tatsächlich ist es so, wenn du viel mit Männern zu tun hast, da ist viel Geschnörksel weg, da wird gerade heraus geredet und gerade mit dem Ingenieurstudium habe ich auch ins Praktikum gemusst. Ich war in den Werkstätten. Da ist der Ton natürlich ein bisschen rauer, aber mir hat es da super Spaß gemacht. Ich habe mich da echt pudelwohl gefühlt. Und die Hände dreckig zu machen, das war jetzt nichts, was mich irgendwie gescheut hat, sondern ich habe das super gerne gemacht. Ich wollte halt lernen. Und von dem her, dass es mich dann dazu Airbus verschlagen hat und nachher in die Business Aviation, alles Luftfahrt, aber alles unterschiedliche Bereiche in diesem großen Bereich Luftfahrtindustrie. Und ich habe einfach dort alle Bereiche mir sukzessive angeguckt aufgrund meiner Neugier. Also ich habe bei den Hubschraubern angefangen, als ich bei Airbus war, und habe dort mit Ministerien, mit Flugambulanzen, also mit großen Institutionen zu tun gehabt. Sowohl im Vertrieb war ich. Ich habe eine Business Unit übernommen für Ausschreibungen, eine neu gegründete Business Unit. Und habe dann den technischen Kundendienst übernommen danach. Also wirklich auch so Brüche drin bewusst wahrgenommen, weil ich einfach meinen Horizont erweitern wollte. Und mit jeder Station, die ich überhaupt gemacht habe, lerne ich immer so viel dazu und profitiere halt im Nächsten von allem anderen, was ich vorher gemacht habe. Und gerade mit diesem Technik-Hintergrund, oder muss man auch sagen, weil ich diesen technischen Kundendienstposition übernommen habe, waren nur Männer. Und der Vorstand hat gesagt, du brauchst den Grip von Anfang an, sage ich, ja, ohne Frage. Da sagt er, was hast du denn für eine Idee, wie stellst du es denn an? Und dann habe ich gesagt, wie wär's denn? Ich könnte ja doch einen Hubschraubermechanikerkurs machen. Der dauert 4 Wochen, hat eine theoretische und praktische Prüfung am Ende. Das heißt, es ist ganz transparent, was ich kann und was ich weiß. Und das kann man dann jedem zeigen. Und er hat gesagt, das ist schon eine bombastische Idee, aber trauen muss man sich's auch können. Und das habe ich dann gemacht und habe eben mit einem super Ergebnis abgeschlossen und konnte dann eben, also das habe ich gemacht, bevor ich da tatsächlich angefangen habe. Und am nächsten Tag habe ich dann eben offiziell mein Job dort gestartet. Und das hat halt echt super geholfen, ne? Also das war auch der richtige Schritt, zu sagen, hier, ich scheue natürlich auch nicht den Beleg, was ich kann. Und da kommt als Frau nochmal das dazu, aber ich glaube, ich habe daraus halt ein Asset gemacht, ja, indem ich halt sage, naja, ein Mann hätte sich auch beweisen müssen, aber dem hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, wie kommst du jetzt darauf, dass du nur einen Mechanikerkurs machen willst, um zu beweisen, was du kannst, ne? Das ist jetzt für mich eine andere Startposition gewesen. Naja, und danach bin ich in den Mittelstand gegangen, aus dem Konzern raus in die Business Aviation, und die ist halt komplett anders. Da sind die Kunden auch komplett anders, ne? Also du hast Corporates, große Unternehmen, die Flugzeugflotten haben, um selber ihren eigenen Betrieb zu optimieren. Oder du hast ganz reiche Einzelpersonen, die natürlich nochmal ganz anders ticken. Also sind wir weit weg vom Ministerium. Und da hat auch, die waren sich nicht sicher, ob ich da die Richtige bin, um da die Geschäftsführung zu verstärken und den Vertrieb zu leiten, für jemand, der bislang Ministerien betreut hat. Zwar mit viel Geld und großen
Budgets. Und sag nochmal kurz, Business Aviation, was versteht man darunter? Weil wenn du sozusagen das beschreibst, dann glaube ich auch gar nicht, ob das so alle so verstehen, den Rahmen.
Das sind Geschäftsreisen, also die nicht mit der Airline, also mit einer regulären Airline geflogen werden, sondern halt mit
Charter.
Mit Business Jets, Charter oder eigenen Maschinen, genau.
Okay, alles klar. Und da hast du dann vermittelt oder was war genau deine Rolle?
Also das Unternehmen, für was ich gearbeitet habe, war die größte Business Aviation Airline zu der Zeit in Europa.
Ah, okay.
Und die sind als sogenannter Operator, haben Maschinen von Eigentümern in die Luft gebracht. Also wirklich von der Einfassung der Flugzeuge bis hin, dass die bekrut wurden, dass die fliegen konnten, dass man die Flugrouten geplant hat und bis zu Wartungen, alles das war ein Komplettangebot. Und das ist halt auch nochmal ein ganz anderes Geschäftsfeld, weil es sich um einen hochkompetitiven Markt handelt. Es gibt ganz viele, die das tun, viele kleine auch. Und da hat sich der Markt in den letzten 10 Jahren wahnsinnig konsolidiert. Und damit sind die jetzt nicht mehr die Größten. Also es gibt wesentlich größere jetzt mittlerweile, weil die fusioniert sind.
Okay, ja, spannend. Ja, und vor allen Dingen, da hast du natürlich dann, genau wie du sagst, ne, da hast du einmal Corporate gehabt, ein größeres Unternehmen wie Airbus, wo ich sag mal, man längst nicht so unternehmerisch arbeiten kann, hinzu, wo du wirklich, wo es agil, beweglich jeden Tag zugeht, ne, weil du einfach unwahrscheinlich mehrere Kanäle und mehrere Themen, mehrere Abteilungen dann auch gleichzeitig direkt im Kontakt bist und im Austausch bist und bedienen darfst.
Und kannst auch viel direkter agieren, ne? Also du hast einen direkteren Zugriff auf alle Bereiche. In einem Konzern gibt's halt ganz viele Hierarchien, da mit dem Richtigen zu sprechen. Dann war ja gerade im Airbus-Konzern Frankreich-Deutschland. Headquarter ist in Frankreich. Das Netzwerk da war halt entscheidend. Ich war auch 3 Jahre in Frankreich, um halt einfach das, auch immer zu gucken, wie kann ich den größtmöglichen Hebel für meine Tätigkeit halt bekommen.
Und 5 Sprachen sprichst du ja auch noch, ne, habe ich gelesen. Wow, nicht schlechter Specht. Aber kurz zurückzukommen nochmal auf deine Business- bzw. Boutique-Strategieberatung. Was macht ihr? Also wie darf man sich das vorstellen? Was macht ihr? Was sind so die typischen Projekte, die ihr dann macht?
Naja, am besten erzähle ich dir auch die Geschichte, wie ich da angefangen habe und wie es weitergegangen ist. Weil das ist auch so eine typische Unternehmergeschichte, weil du fängst an, ein Unternehmen zu gründen mit einer Idee und am Ende oder nach ein paar Jahren ist es anders wie das, was du gegründet hast. Ja, also ich habe gegründet aus dem Business Aviation Gedanken heraus, den Kunden den richtigen Business Jet Operator zu verhandeln, ja, und die Konditionen, die optimalen Konditionen, weil ich einfach gesehen habe, das ist so undurchsichtig und die Leute haben, wenn sie ein Flugzeug haben, also kaufen und viel Geld haben, haben sie noch lange keine Ahnung von Aviation und es wird einfach so blind vertraut und irgendjemand zugehört und dann wird irgendwo ein Vertrag geschlossen und dann funktioniert es in der Operations halt meistens nicht, weil die jeder redet von was anderem und versteht den anderen nicht. Und ich habe mich als Bindeglied da verstanden und habe im ersten Moment, ich habe selber alleine gegründet, aber ich habe dann einen Geschäftspartner gehabt mit seinem eigenen Unternehmen und wir haben unsere Kräfte gebündelt und haben zusammen Maschinen beschafft für die Kunden und haben dann eben die optimalen Operator für die gefunden und die Verträge für die verhandelt. Und so haben wir angefangen. Und das hat sich dann immer weiter verändert. Dann kam ein Kunde und hat gesagt, er würde gerne eine Airline gründen. Er braucht die Flugzeuge und er muss die dann neu ausstatten. Dann muss einer das Konzept machen, ob ich das machen möchte mit meinen Leuten. Da sage ich, klar mache ich das. Und dann haben wir da die erste Startup-Airline im Endeffekt in die Luft gebracht. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mein Geschäftsfeld erweitern, wie kann ich meinen eigenen Horizont erweitern, neben technischer Beratung halt eher so in die Strategie und Unternehmensberatung zu gehen. Und da bin ich dann mit Roland Berger ins Gespräch gekommen und wir haben dann eine Kooperation gemacht 2018 und haben das im Endeffekt mit gemeinsamen Projekten dann in Infrastrukturprojekte. Flugtaxi haben wir dann kurz vor der Pandemie angefangen. Wir haben ein Unternehmen an die Börse gebracht. Ganz, ganz vielschichtige Projekte, die halt einfach, also Aviation ist halt einfach nicht nur Business Aviation, Airline, Hubschrauber, Flächenflieger, sondern auch Verteidigung und Rüstung. Ja, also auch dadurch, dass ich im technischen Kundendienst halt auch militärische Maschinen verantwortet habe, ist auch der Schritt jetzt in die Rüstungsindustrie da, weil das jetzt mit dem Ukraine-Krieg aktueller ist. Auch hat sich da das auch wieder erweitert. Also wie gesagt, und ich kann dir nicht sagen, wo es einen hinführt. Ne? Also das ist so das Unternehmerische. Du nimmst Chancen wahr und sagst, ja, kann ich, probiere ich aus, mache ich. Und dann ergibt sich daraus was. Und dann definiert sich der Weg halt immer neu.
Und da sind wir, glaube ich, auch bei deinem Vertriebshack, glaube ich. Den würde ich dir jetzt einfach mal so zuschustern. Weil so habe ich dich auch wahrgenommen. Also ich verfeinere gerne, aber ich möchte gerne dir die Steilvorlage geben. Eine Christina, die einfach engagiert, lebendig, offen durch die Welt geht und irgendwie die Welt als eine Chance oder ein Buffet sieht. Mhm. Und durch diese Vibration auch irgendwie angesprochen wird für unterschiedliche Optionen. Diese Chancen dann sieht und auch da keine Barriere hat, einfach mutig voranschreitet, ja, und diese Gelegenheit einfach beim Schopfe packt. Ne? Und so, ja, entsteht dann auch Weiterentwicklung, weil du nicht stehen bleibst. Und ich kann mir vorstellen, also da fühle ich so ein bisschen mit. Bei mir war es auch mal so, alle 2-3 Jahre brauche ich einfach eine neue Herausforderung. Und ich glaube, bei dir potenziert sich das nochmal. Bei dem, auch weil ich sag mal, auch nochmal geguckt habe, was du denn alles machst. Es ist ja nicht nur der Verband und dein Unternehmertum, sondern es sind ja auch viele, ich sag mal, ehrenamtliche und teilweise auch weitere Engagements, die du begleitest und wo du viele Hüte aufsetzt. Aber das ist auch Christina. Ich glaube, das brauchst du auch. Aber bevor ich das jetzt irgendwie zu sehr, also gerne auch nochmal deine, ich will nicht schlaumeiern, aber das musste gerade raus.
Da hast du auch recht, das ist so. Also tatsächlich, ich sehe, Optionen entstehen aus Leidenschaft und aus Neugier. Ja? Und ich bin auch kein Typ, der in festen Strukturen oder in Stereotypen denkt oder nach großer Sicherheit strebt. Ne? Also wenn ich das gemacht hätte, hätte ich zum Beispiel, der hat schon im Konzern angefangen. Ja, ich hätte nachdem ich Business Unit Leiterin war, hätte man mich lieber ins Programm gesteckt und hat gesagt, Mensch, da geht die Karriere hin. Ja, du musst gucken, dass du da. Und dann sage ich, nein, ich möchte einen großen Bereich übernehmen, was mit Technik, was ganz anderes machen. Am liebsten Produktion oder irgend sowas. Ne? Und das hat keiner verstanden. Und als ich dann gesagt habe, ich verlasse den Konzern, haben alle gesagt, na, also jetzt ist sie dann vollkommen verrückt. Ne? Wie kann man denn aus so einer sicheren Rolle heraus, du musst ja im Konzern goldene Löffel stehlen, dass da, sage ich, nein, ich will sehen, wie es auf der anderen Seite vom Zaun aussieht. Und du siehst ja, dann hat es noch einen Zaun gegeben, dann habe ich GmbH gegründet, weil einfach ich immer Neues entdecken wollte. Und tatsächlich, das ist schon, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich weiß, es kann nicht jeder, weil jeder hat andere Restriktionen. Ja, also gerade wenn du auch monetär unabhängig bist, kannst du dir natürlich nochmal andere Sachen erlauben, wie wenn du jetzt einen großen Kredit fürs Haus bedienen musst und irgendwas. Aber ich habe immer geguckt, dass ich keine Verbindlichkeiten schaffe, damit ich halt so flexibel bin.
Das geht mir ähnlich. Da ist der Freiheitsgedanke auch groß. Ja. Und diese Unabhängigkeit und letztendlich damit die Basis zu schaffen, auch das tun zu können, was man will. Ne? Und genau, wo das Herz einfach höher schlägt. Also ja, mega. Okay, lass uns mal zurück, weil das ja ein Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb ist. Wir sind ja mittendrin, aber ich finde nochmal ganz spannend, einfach auch Verbandsarbeit und auch die Themen dort zu beleuchten, weil ich an anderer Stelle auch nochmal so deine Meinung aufgeschnappt habe zum Thema Fachkräftemangel, Digitalisierung, KI. Und das ist ja irgendwie auch gerade so in Bezug auf Vertrieb einfach nochmal ein spannendes Thema. Mhm. Vielleicht auch kann man das verknüpfen mit dem, wo du halt hin willst, wo ihr halt hin wollt. Klar, Unterstützung, die der Firmen im Vertrieb stark zu sein oder auch im Geschäftsmodell stark zu sein. Aber was ist sozusagen da dein Lieblingsthema und vielleicht verbunden mit, was ist ein Muss vielleicht auch? Also und vielleicht ist das beides zusammen das Gleiche oder vielleicht separiert sich das nochmal. Also was ist so dein Lieblingsthema und was ist dein Muss? Weil welchen Appell hast du für draußen in Bezug auf Vertrieb?
Also tatsächlich ist es so, ich komme ja wirklich weltweit in die Unternehmen rein und sehe, wie verschiedene Kulturen ticken. Und nehmen wir jetzt nochmal als Beispiel USA. USA sind, wenn die ein Problem haben oder wenn sie in die Krise kommen, dann investieren die massiv. Das ist auch schon in Gedanken drin. Ja, also das heißt nicht nur, wenn die Regierung jetzt dann wie das IRA-Paket aufsetzt, dann alle sagen, yippie, darauf haben wir gewartet, da investieren wir rein. Da ist auch die unternehmerische Denke schon, wenn es schwierig ist, nehmen wir Geld in die Hand und investieren und nicht den Geldsack zumachen und sagen, so jetzt wird erstmal gespart. Mhm. Ja, und in Deutschland, da macht man es halt wirklich wie die schwäbische Hausfrau, da wird der Sack zugemacht, also jetzt wird erstmal gespart. Und dann gucken wir mal, was läuft. Ja? Und das kann ich für privat machen, ist vollkommen in Ordnung, aber als Unternehmen und als Staat darf ich das nicht machen. Ja? Und durch meine Erfahrung eben auch in der Unternehmens- und Strategieberatung sehe ich halt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und Innovation kommt nicht von alleine, sondern ich muss Zeichen setzen, ich muss investieren. Und das finde ich jetzt gerade, weil wir den deutschen Standort, wir sind das Land der Gründer und Denker eigentlich, ja, und der Entdecker, sagen wir mal, ne? Wir haben das Auto erfunden. Warum haben wir das nicht mehr? Warum sind wir momentan so phlegmatisch und alle nur schlecht gelaunt und pessimistisch? Also ich kenne es von meinem Naturell nicht und ich weiß auch, dass es, wenn man alles in der Welt anguckt, nicht funktioniert, wenn man alles negativ denkt, sondern man muss einfach sagen, so jetzt egal, wir machen jetzt einfach was Neues, wir machen es anders, weil so wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es einfach nicht. Mhm. Und jeder kann was dafür tun, ja, jeder in seinem kleinen Kreis. Und wenn er nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personen mitnimmt, indem er sie ansteckt, kann er das multiplizieren. Ja, also quasi das Movement erzeugen, was gerne eben auf LinkedIn auch das Video geteilt wird. Und das kann jeder. Und aber ich habe das Gefühl, jeder hat so das Gefühl, er muss irgendwie angezündet werden. Es muss an einem Streichholz kommen und muss ihn oder sie dafür entzünden. Und das sehe ich dann ein Stück weit als meine Aufgabe, als Verbandspräsidentin, dass wir das über den Verband eben auch tun können, indem wir ganz viele Menschen erreichen und ihnen sagen, hier, wir sind eine Non-Profit-Organisation. Wir reden hier mit euch als Vertrieb, die immer nur was verkauft bekommen. Unsere Intention ist nur, euch anzuzünden und euch dabei zu unterstützen. Wir haben keinen monetären Hintergrund dahinter, ja, sondern wir wollen einfach nur euch enablen. Wir wollen es für euch ermöglichen.
Und wenn du sozusagen, also super cool, also diesen Bodensatz oder dieses Buffet ja auch wiederum herzustellen für, pickt euch das raus, was ihr braucht, aber machen dürft ihr, also oder ist auch, man muss tatsächlich vom Müssen auch in dem Fall sprechen, weil das einfach ja gar nicht anders geht. Ja. Aber und wenn du dann, wenn wir jetzt mal eine Etage tiefer gehen im Sinne von Produkt, und wir jetzt mal ruhig konkret reingehen in Vertrieb, KI oder Vertrieb, Digitalisierung. Was ist das, und vielleicht ruhig bei KI zu bleiben, wo sagst du, da müsst ihr als, oder da, ich sag jetzt mal trotzdem, dürft ihr als Unternehmen wirklich hingucken, weil da passiert was, da wird garantiert es super hilfreich für euch sein, weil. Und vielleicht nehmen wir gerne das Thema KI, weil das irgendwie in aller Munde ist und weil es natürlich auch sehr reich ist und natürlich aber auch momentan noch man noch nicht so die richtige Übersicht hat. Ne? Aber was ist so nach deiner Einschätzung, wo geht's dahin?
Naja, so KI ist kein Intel-Thema. Ne? Also KI ist ein Hilfsmittel und KI an sich ist wie Digitalisierung keine Geschäftsstrategie, sondern ist ein Teil davon. Ne? Also Strategie ist, ein Geschäftsmodell zu entwickeln und zu sagen, hier, das ist zukunftsfähig. Und das muss in irgendeiner Form immer eine digitale Komponente haben, weil das Thema Digitalisierung und KI lässt sich halt per se einfach nicht aufhalten. Und wer jetzt nicht mitmacht, ist halt einfach abgehängt. Mhm. Und in Zeiten von Fachkräftemangel muss einfach bestimmte Sachen müssen damit kompensiert werden, weil wir einfach die Leute nicht haben. Und alle wollen weniger arbeiten und wo sollen das herkommen, ja, wenn wir zu wenig Leute haben? Und es muss keiner irgendwelche stereotypen Arbeiten tun oder man kann bessere Ergebnisse durch KI erbringen. Das müssen wir als Chance ergreifen, aber wir müssen auch sehen, was wir für Risiken damit haben. Und wer sich jetzt nicht mit beschäftigt, der kann seinen Teil nicht dazu beitragen, ja. Und ich habe mit ganz vielen Unternehmen gesprochen, vor einem, wie lange ist jetzt her? Dreivierteljahr ungefähr. Da waren wir in so einer Geschäftsführerrunde in Mannheim zusammengesessen und haben über das Thema KI gesprochen. Und wir haben eine halbe Stunde gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass jeder ein ganz anderes Verhältnis zu KI hat und ein anderes Verständnis. Für die meisten war nämlich KI ChatGPT. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, aber auf der Ebene reden wir doch eigentlich gar nicht miteinander. Das ist ja nur eine Anwendung, die wir mit KI machen können. Es geht ja um viel mehr. Es geht darum, dass du dein gesamtes Unternehmen, deine ganzen Prozesse zum Beispiel mit KI überprüfen lassen kannst, um Schwachstellen aufzudecken, wo einfach Kosten verschwinden, ja, oder wo mehr Effizienz möglich ist. Und da rede ich nicht von, die Menschen weiter zu optimieren, sondern mal um Maschinen zu optimieren, um Wege zu optimieren, um das mit Suppliern irgendwie zu optimieren, ja. Also das ist ja so vielschichtig.
Und wenn ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand, der da noch nicht die Erfahrung gemacht hat, das hört sich ja super spannend an im Sinne von mit KI Prozesse, ich sag mal, erstmal analysieren und dann strukturieren und optimieren. Ist das richtig? Okay. Also das heißt, und wie darf man sich das vorstellen? Wie kann man das irgendwie anfassbar machen für die Zuhörer, Zuschauer? Gibt's da, ich sag mal, packt man, also wird das programmiert? Gibt es da bestimmte Softwareprogramme bereits, wo man, ich sag mal, seine Daten einfach reinschmeißt? Jetzt mal lapidar gesprochen, wie kann das aussehen?
Also das Problem ist, dass die meisten Unternehmen die Daten überhaupt noch gar nicht haben. Ja, also weil sie gar nicht erfassen, weil sie zu wenig digitalisiert sind. Also 50% der Unternehmen sind, also sagen wir einfach mal, gar nicht digitalisiert. Also wir reden nicht von Excel-Dateien, ja, sondern es geht darum, habe ich irgendwelche Programme wie ein CRM-System, ERP oder wo ich ein Datenmanagement-System, wo ich irgendwelche Daten überhaupt erfasse. Und KI muss ja lernen. Das heißt, in jedem Unternehmen sieht KI natürlich auch ganz anders aus. Also das heißt, ich brauche etwas, womit ich die KI füttern kann. Und das muss digital sein, weil mit analog geht es nicht. Ich kann natürlich Dokumente tonnenweise einscannen und die KI das lesen lassen. Das ist auch eine Möglichkeit, aber ich muss es halt haben. So, und meistens ist es einfach nicht durchgängig, weil kein effizientes Prozessmanagement existiert hat in den Unternehmen oder existiert. Und das ist ja schon immer ein Problem gewesen. Und das fällt jetzt genau den Unternehmen auf die Füße, die das halt nicht haben. Und der Vertrieb hat, und da schließt sich der Kreis zu dem Vertrieb, der Vertrieb hat schon immer irgendwie gucken müssen, effizienter zu sein. Und deswegen hat gerade ein Vertrieb ganz viele technische Insellösungen, also irgendwelche Tools, dann gab es noch Machine Learning, Big Data, das waren alles so die Schlagwörter. Und der Vertrieb, weil sie ein eigenes Budget haben, haben gesagt, Mensch, irgendwie, lass uns doch mal gucken, was wir machen können. Da investieren wir mal in das, ein bisschen weniger Geld. Naja gut, okay, das funktioniert, dann mal ein bisschen mehr ins nächste Tool. Aber das war immer eine Insellösung im Vertrieb. Und das hat sich nicht aufs gesamte Unternehmen erstreckt. Und jetzt haben wir halt den Fall, KI trifft Kundenzentriertheit. Weil wenn wir uns transformieren wollen, für Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal 2030, ist halt einfach essentiell, dass wir den Markt, den Kunden im Blick haben. Und das steht und fällt halt nur mal einfach mit dem Vertrieb. Und wenn wir den Vertrieb nicht mit einbeziehen, kriegen wir die Kurve nicht. Ja, weil Kundenzentrierung fängt zwar im Vertrieb an und hört da auch auf, aber dreht zwischendrin die Runde über das gesamte Unternehmen. Und alle Bereiche im Unternehmen müssen kundenzentriert sein. Weil sonst klappt es einfach nicht. Weil sonst ist es nicht authentisch. Und deswegen, es muss aber einer die Lead haben. Ja, oder einer muss wissen, wo es lang geht. Und das ist der, der den Kunden kennt. Das ist halt der Vertrieb.
Und da ist es sozusagen, wenn man jetzt mal, ich breche immer ganz gerne runter, um das also mal greifbar zu machen und auch in den nächsten Step zu gießen. Ne? Also ich sag mal, da, wo jetzt beispielsweise mit Excel-Tabellen gearbeitet wird, wäre es einfach klug, irgendwie auch sich ein CRM-System ranzuholen, was stimmig ist, was passend ist, um zumindest erstmal eine Grundlage zu haben, auch Daten auch, ja, ich sag mal, einfach bearbeiten zu können und es dann in das nächste Level zu bringen. Ist das eigentlich sozusagen also das Einmaleins, wo man sagt, das wäre die Empfehlung, oder würdest du es noch anders benennen?
Also ich glaube, wir müssen die Silos einreißen. Also wir können nicht nur Vertrieb und jede einzelne Abteilung denken, wir müssen es unternehmensweit denken. Und Vertrieb und Marketing gehören sowieso zusammen, weil nämlich, wenn man diese Daten schon trennt, ist es uferlos, ja. Aber das nächste ist, du musst es halt wirklich jetzt dann spätestens unternehmensweit denken. Und der Kunde sieht ja, und das ist ja bei Kundenzentriertheit ja genau das Thema, der Kunde hat halt ganz viele Touchpoints mit dem Unternehmen. Und wenn ich dem Kunden, wenn ich weiß, was der will, wenn ich dem eine super Lösung verkaufe und dann ist das Produkt raus. Also von dem Weg, wo es ist, sagen wir mal, es ist ein Produkt, was ich produziere, was dann das Lager verlässt. Ab dann kann ich ja ganz viel nach wie vor auch mit KI jetzt dann kontrollieren und überwachen und kann das auch optimieren. Und wenn ich das nicht tue, dann kommt das Ding halt zu spät beim Kunden an. Oder wir könnten eigentlich Geld sparen, wir könnten ihm Lieferkosten sparen, wir könnten die Ersten sein, die sagen, hier, guck mal, dein Produkt hat noch mehr Benefits, ist noch günstiger, obwohl du das Gleiche bekommst, nur weil wir optimaler arbeiten, weil wir uns selber optimiert haben. Was hat das für eine Auswirkung auf die Customer Journey und die Customer Experience? Ja, und damit sind wir wieder bei Kundenzentriertheit. Und es hat nicht direkt was mit Vertrieb zu tun, sondern es ist ein nachgelagerter Prozess.
Und zurückkommen zu dem Verband. Jetzt stelle ich mir irgendwie, ich habe das noch gar nicht so vor Augen, aber ich stelle mir vor, cool wäre es ja, wenn man da rein springen kann und sagen, sich sozusagen informieren kann, sich austauschen kann. Und wenn wir mal diese Brücke schlagen, wie lässt sich das lösen? Also ich sag mal, wenn ich jetzt gerade zuhöre als Mittelständler und sage, Mensch, ja, stimmt, da ist schon was dran. Ich möchte mich da ganz gerne weiterbilden, weiterentwickeln, dann wäre es ratsam, sage ich jetzt auch mal so salopp und freimütig, Mitglied zu werden und man kriegt die Informationen oder und wie, wenn ja, wie sieht das aus, um da auch nochmal so die Brücke zu schlagen für wo kann ich eigentlich mehr reinspringen und mir Wissen holen und mich da weiterentwickeln?
Also wir haben zum einen unsere Expert-Hubs, die solche Themen thematisch aufbereiten. Also Change Management, Steuerung und Tools, wo es dann um die Tools selber geht. Da ist auch viel mit KI los, führen und fördern, weil wir haben ja Führungskräfte. Wir haben Corporate Communications, wir haben Zukunftsfähigkeit, wir haben Wissenschaft. Also diese gesamten Themenbereiche decken wir mit so Thinktanks ab, um Impulse zu liefern. Aber basierend darauf ist auch ganz wichtig dieser Austausch der Mitglieder untereinander. Und wir haben, also Führungskräfte heißt jede, die sich mit strategischen und operativen Themen im Unternehmen befasst. Also Vorstände, Geschäftsführende, Vertriebsleitung. Die haben ganz viele Themen und Probleme und meistens niemand, mit dem sie sich austauschen können. Unser Verband bietet eben branchenübergreifend, wir haben alle Branchen und wir haben alle Unternehmensgrößen. Und das, finde ich, hat halt diesen Charme, gerade als jemand, der Konzern, Mittelstand und kleinere Unternehmen kennt. Du kannst ganz viel von Großen lernen. Aber die Großen können auch ganz viel von den Kleinen lernen, weil es ist keine Welt perfekt. Aber die einen haben irgendwelche Standards und Routinen, und haben sich da was überlegt, weil sie einfach ganz viele große Budgets haben und einfach auch andere Anforderungen regulatorisch erfüllen müssen. Das heißt, die sind da in ganz vielen Sachen viel weiter wie die kleineren Unternehmen. Und die kleineren Unternehmen trifft sowieso früher oder später. Also wenn wir jetzt das CSRD-Reporting zum Beispiel sehen, da kann man sich ganz viel abgucken, aber auch ganz viele andere Sachen. Und dieses sich austauschen ist so wertvoll. Und da kommen wir wieder auf Hashtag Du. Jeder ist selber dafür verantwortlich, was er erreicht und was er daraus mitnimmt. Weil die Chancen sind einfach vielfältig. Und aus der eigenen Erfahrung weiß ich hätte mich nicht so entwickelt, jetzt im Speziellen ohne den Verband, weil ich habe da ganz viel gelernt, da wäre ich in meinem Tagesgeschäft überhaupt nicht dran hingekommen. Also nur ganz banales Beispiel LinkedIn. Hätte ich für meinen täglichen Job erstmal nicht gebraucht, weil meine Kunden da nicht sind. Aber wenn ich jetzt nicht auf LinkedIn wäre, wäre die ganze Social Media Geschichte wäre abgefahren. Ja, also ich müsste jetzt anfangen, mich da reinzuarbeiten, ist möglich, aber ich habe es schon weg. Ja, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Da bin ich jetzt schon einfach einen Schritt weiter und habe die Zeit und die Gelegenheit, mich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Und so wächst man eben auch. Und wenn man halt immer nur hinterherläuft, dann ist man halt irgendwann zu spät oder es geht einem die Zeit aus.
Sehr gut. Ich gucke gerade auf die Uhr und stelle mit Schrecken fest, dass wir schon sehr lange chatten hier. Aber super spannend. Ich könnte es auch noch Stunden weitermachen, liebe Christina. Aber vielleicht zum Schluss nochmal, wir haben ja sehr viel gehört jetzt von Vertrieb und deutlich gespürt, da ist eine Lady on Fire bezogen auf Vertrieb und auch spannend nochmal das kurz zu kombinieren, weil viele machen ja eigentlich Präsidentschaft auch manchmal nur ausschließlich und du hast aber auch noch ein unternehmerisches, ja, ein Lohn und Brot sozusagen und da ist noch weitere Themen auf der Agenda. Aber vielleicht, wenn man nochmal zum Schluss Christina als Christina wahrnimmt, gibt es denn bei all den Themen, die du noch hast, Privatsphäre, hast du noch irgendwas Nettes, wo du sagst, Mensch, das ist mein Hobby auch noch zusätzlich, obwohl ich so viele Hobbys habe, magst du noch irgendwas Privates teilen, was vielleicht gar nicht so viele kennen und du trotzdem teilen magst und einen überrascht?
Weiß ich nicht, ob es überrascht, aber auf jeden Fall, ich bin in der Luftfahrtindustrie tätig und man würde meinen, naja, da reist man ganz viel und fliegt ganz viel. Ganz ehrlich, ich bin privat eher der weniger Reiser, sondern ich bin ganz froh, wenn ich zu Hause bin, wenn ich die Familie genießen kann, wenn ich da den großen Garten habe und da ist für mich Urlaubsfeeling und ich habe mal keine Termine, ich muss keine Agenda erfüllen, sondern ich kann einfach mal nur sein und das ist was, das gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Also das ist meine Schnellladestation. Da hänge ich mich dann dran. Das ist das, was mich auflädt.
Ja. Das ist was Schönes gesagt. Einfach mal nur sein. Ich glaube, da sehnt sich jeder irgendwie nach und das ist auch eine Kunst. Schön, dass du das A, wahrnimmst, B, dem Raum gibst und das auch genießen kannst. Sehr schön. Und wo ist zu Hause? Vielleicht für die, die nochmal neugierig sind.
Das ist im Bayerischen, im Bereich Augsburg, Donau-Ries. Also wer vom Donau-Ries-Krater schon mal gehört hat, Ries hat nichts mit Ries mit mir zu tun.
Stimmt, das passt auch. Mega.
Ja, kann man sich vielleicht merken, aber es hat nichts miteinander zu tun. Also da ist vor 45 Millionen Jahren ist da ein Meteorit eingeschlagen und hat einen riesen Krater hinterlassen, das Nördlinger Ries. Und wir leben auf der Außenseite des Kraters sozusagen.
Very funny, im Außenrater des Ries. Sehr schön. Ja. Christina, es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank für all die Inspiration. Ich bin sehr inspiriert von dir, vom Verband und auch von der Leidenschaft und fühlte mich da sehr zu Hause. Und da freue ich mich drauf, dass wir auch da weiter im Austausch sind. So herzlichen Dank dafür.
Freut mich auch. Vielen Dank, Claudia.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.